ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wohnen ist viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Ein Zuhause ist mehr als Quadratmeter und Mietvertrag. Wohnen bedeutet Sicherheit, Teilhabe und ist eine der heißesten sozialen Fragen unserer Zeit. Während in Sachsens Städten die Mieten steigen, stehen auf dem Land Wohnungen leer. Gleichzeitig fehlen ausgerechnet für die Bedürftigsten passende, bezahlbare Angebote. Wie kommen wir vom Wunschzettel zur Wirklichkeit und wer trägt die Verantwortung? Darüber sprechen wir heute in unserer neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Ich darf Ihnen unsere Studiogäste vorstellen. Das ist zum einen Rotraud Kiesling. Sie ist Referentin für Wohnungsnotfallhilfe bei der Diakonie in Sachsen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Frau Kiesling sagt, mit Beratung, Hilfe und politischem Engagement setzen wir uns als Diakonie dafür ein, dass die grundlegende Menschenrechte auf Wohnraum gesichert ist. Alexander Müller ist bei uns. Er ist Verbandsdirektor vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. in Sachsen. Guten Abend, Herr Müller.
Guten Abend.
Und ich darf Sie zitieren. Es braucht mehr Ehrlichkeit und Realitätssinn. Nur wenn wir auf Verantwortung und Vertrauen setzen, statt auf immer neue Vorgaben, kann Wohnen überall bezahlbar bleiben und das Zuhause ein Ort der Freiheit und nicht des Konfliktes sein. Und dann ist es uns aus Leipzig zugeschaltet, Professor Dr. Dieter Rink. Er ist Stadt- und Umweltsoziologe am UFZ. Das steht für Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Grüße nach Leipzig, Herr Professor Rink.
Ja, guten Abend.
Und Herr Rink bringt es auf den Punkt. Für die derzeitige Wohnungsfrage gibt es keine schnelle und keine einfache Lösung. Darauf werde ich Sie gleich nochmal ansprechen, Herr Rinke.
Ja.
Und wir sprechen heute auch über das Thema Wohnen, weil Wohnen ein deklariertes Menschenrecht ist. Und das erläutert uns noch einmal ganz genau Dr. Claudia Engelmann vom Deutschen Institut für Menschenrechte.
Es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen und das ist in verschiedenen internationalen Menschenrechtsverträgen festgeschrieben, die Deutschland auch ratifiziert hat. Also das heißt, Deutschland hat sich verpflichtet, schon vor vielen Jahren diese Rechte für alle Menschen in Deutschland umzusetzen. Konkret bedeutet das, dass der Staat allen Menschen im Hoheitsgebiet eine angemessene Unterkunft ermöglichen muss. Das bedeutet nicht, dass der Staat eine spezifische Wohnung bereitstellen muss. Es bedeutet aber, dass es eine Gesamtstrategie geben muss, die darauf hinwirkt, dass allen Menschen ihr Recht auf angemessenes Wohnen gewährleistet wird. Was das genau heißt, kann ganz unterschiedlich aussehen. In Deutschland ist es ein Mix aus zum Beispiel Wohnungsbaupolitik, Bau- und Bauplanungsrecht, gesetzlichem Mieterschutz, Antidiskriminierungsgesetzen, Sozialleistungsansprüchen und so weiter. Also es ist ein ganzer Mix von politischen und gesetzlichen Maßnahmen.
Claudia Engelmann war das vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Und die reichen offensichtlich, diese Maßnahmen, von denen sie gerade gesprochen hat, reichen offensichtlich nicht aus, denn in Deutschland und Sachsen gibt es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum, vor allem auch für Menschen mit wenig oder auch keinem Einkommen. Mit uns leben etwa 500.000 Menschen ohne Obdach, Tendenz steigend. Und wenn wir in Sachsen mal ins Detail gehen, dann waren es Anfang des Jahres 2025 6.885 wohnungslose Menschen in Wohnunterkünften. Diese Zahlen stammen auch vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Frau Kiesling, als Referentin für Wohnungsnotfallhilfe bei der Diakonie in Sachsen, Sie setzen sich als Diakonie dafür ein, dass dieses grundlegende Menschenrecht auf Wohnraum gesichert wird. Jetzt haben wir gerade gehört, dass es in Sachsen knapp 7.000 Menschen ohne festen Wohnsitz gibt. Warum ist das so?
Ja, also wir erleben das täglich in unseren Beratungsstellen, dass die Menschen verzweifelt sind, dass sie keine Perspektive mehr haben, dass sie sich fragen, wie sie jetzt wieder zu einer Wohnung kommen, beziehungsweise auch, wie ihre Wohnung gesichert werden kann, weil es verschiedene Schwierigkeiten gibt. Und eine Schwierigkeit ist zum Beispiel der Zugang zu Wohnraum. Wir haben ja gehört, dass es in den Landkreisen auch zu Leerstand kommt oder Leerstand besteht. Und die Menschen, die jetzt in Armut leben, das sind meist die Menschen, die in unsere Beratungsstellen kommen, die haben gar keinen Zugang zu diesen Wohnungen. Zum einen haben sie vielleicht Leistungen vom Jobcenter, also Bürgergeld, was ja jetzt wieder geändert wird, aber da sind die Angemessenheitsgrenzen viel zu niedrig.
Was meinen Sie nochmal mit Zugang genau?
Also sie bekommen die Wohnung gar nicht. Das heißt, das eine Problem besteht darin, dass die Angemessenheitskosten der Unterkunft, also die Miete, die vom Jobcenter anerkannt werden, manchmal viel niedriger sind als das, was die Angebotsmiete darstellt.
Also dass die Mieten viel teurer sind von den Wohnungen.
Genau,
die sind. Und das wird dann nicht übernommen.
Das wird dann nicht übernommen, beziehungsweise ist es manchmal auch so, dass die Bearbeitungsverfahren viel zu lange dauern, dass dann durch den Mangel an Wohnraum ja andere Menschen, die jetzt vielleicht mehr Einkommen haben, die Wohnung eher haben. Und dass es viel zu lange dauert, bis man den Bescheid vom Jobcenter bekommt. Wir haben eine weitere Schwierigkeit jetzt mit der Digitalisierung, dass die öffentlichen Ämter zum Teil gar nicht mehr erreicht werden. Dass also Anträge manchmal nicht mehr abgegeben werden können, dass also keine E-Mail geschickt werden darf, dass die Anträge online gestellt werden sollen, die Menschen aber, wer jetzt vielleicht noch eine Wohnung hat, gar keinen Strom hat und dann vielleicht nicht weiß, wie er das losschickt. Also sind ja auch ganz viele, die wo der Strom abgeschaltet ist. Also das sind ganz, ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen.
Das ist ja wirklich eine Hürde. Also man muss sich das vorstellen, die Menschen leben auf der Straße und haben wahrscheinlich auch keine Handys, so wie wir die jetzt den ganzen Tag nutzen. Wie können Sie denn konkret helfen in so einer Situation?
Also dazu muss man sagen, dass jeder Mensch, der so in so einer hilflosen Situation ist, hat in Deutschland, wir leben in einem Sozialstaat, hat einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Also man muss da nur in einer besonderen Lebenslage sein, die mit sozialen Schwierigkeiten verbunden ist und die er oder sie aus eigener Kraft nicht überwinden kann. Dann muss die Hilfe einsetzen und in Form von Beratung, Hilfe, Unterstützung. Und dazu gibt es wir haben als Diakonie etwa 40 Angebote in ganz Sachsen der Wohnungsnotfallhilfe. Beratungsstellen, ambulant betreutes Wohnen, auch Straßensozialarbeit direkt, dass wir also die Menschen, die draußen sind, auch aufsuchen. Und dieser Rechtsanspruch muss umgesetzt werden. Und da ist es manchmal auch schwierig, dass es zu wenig Angebote gibt, dass wir auch also präventiv, also vor Wohnungsverlust, manchmal gar nicht agieren können, weil wir nicht genügend Kapazitäten haben. Da kommt uns sehr zugute, wenn wir mit der Wohnungswirtschaft kooperieren können und es gute Kooperationen gibt. Herr Müller ist ja auch da und wird da vielleicht noch was dazu sagen.
Herr Müller, vielleicht können Sie gleich was dazu sagen.
Ja, gerne. Zuerst muss ich aber trotzdem ein Stück weit, das darf ich nicht widersprechen, aber einordnen, weil Sie sagten, wir haben in Sachsen nicht genügend bezahlbaren Wohnraum. Den haben wir auf jeden Fall. Wir haben einen Leerstand von knapp 9%. Das sind Zahlen auch vom Zensus. Und
aber man muss ja unterscheiden zwischen Stadt und Land.
Genau,
das ist,
ganz genau.
Ich, die Hürde,
aber weil,
ne?
wenn
das
man sagt,
die
von Krux Sachsen,
bei der
genau.
Sache.
Ja.
Aber die Frage ist, für wen bezahlbar? Also Menschen in Armutslebenslagen ist es zum Teil nicht bezahlbar.
Ja, also bezahlbar heißt ja schon, ne, also es muss natürlich Geld fließen und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir eine Miete einnehmen. Und insofern war ja auch bei dem Intro der Staat in der Pflicht. Und den sehen wir da genauso, dass wir sagen, klar, wenn es Menschen gibt, die das nicht leisten können, dann muss es eben ein anderer übernehmen. Und bei diesen Leistungen, Sie hatten es ja schon angesprochen, Frau Kiesling, die müssen schnell kommen, weil wir müssen uns dann auch refinanzieren. Und die müssen auch ausreichend kommen. Also da müssen wir eben auch diese sozialen Unterstützungen, die es dort gibt, anpassen an die Lebenswirklichkeit, an die Inflation, an Klimakomponenten. Alles, was eben das Leben teurer macht und auch das Wohnen teurer macht, muss da entsprechend auch fließen. Und dann sind wir natürlich bereit, gerade wir, ich vertrete eben vor allem auch städtische, kommunale Wohnungsunternehmen, dort zu helfen, zu unterstützen.
Frau Kiesling, läuft denn Ihre Nothilfe immer darauf hinaus, dass Sie am Ende eine Wohnung finden oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ziel ist es, ja. Also weil niemand möchte in Not und Elend leben. Das ist unsere Erfahrung in den Beratungsstellen. Die Menschen sind verzweifelt. die kommen und wünschen sich eine Wohnung, obwohl manchmal es auch ein bisschen anders dargestellt wird. Das kommt auch so mit dem subjektiven und objektiv, mit subjektiver und objektiver Einschätzung manchmal nicht zusammen. Da haben wir Studien dazu erhoben. Aber es ist manchmal ein langer Beratungsprozess. Aber deshalb haben auch die Beratungsstellen Kontakte zu Wohnungsvermietern und bieten auch ein ambulant betreutes Wohnen an. Das ist auch also staatlich finanziert. Es besteht auch ein Rechtsanspruch. Das ist für manche Vermieter dann schon so eine Gewissheit, dass man sagt, okay, der Mensch war lange draußen und jetzt wir machen es, wir nehmen die Person wieder als Mieter und oder Mieterin und sie bekommen jetzt noch anderthalb, zwei Jahre oder ein Jahr noch die Begleitung. Und das ist das Ziel, dass die Wohnungslosigkeit überwunden wird.
Darf ich Sie fragen, wie vielen Menschen Sie helfen können oder wie vielen auch nicht? Haben Sie so eine Quote oder sind Sie immer erfolgreich?
Ja, das Problem ist, dass es eben auch schwierige Rahmenbedingungen gibt, dass wir da eben auch an unsere Grenzen stoßen, denn wie ich schon sagte, der Zugang ist eben für die Zielgruppe manchmal schwierig und es gibt durchaus Modelle, zum Beispiel in Karlsruhe, wo die Stadt auch bürgt und dann auch Mietausfälle oder Sanierungsarbeiten noch übernimmt, sodass Vermieter da auch motiviert sind, diejenigen zu nehmen als Mieterinnen und Mieter. Und wir fordern schon lange eine Quote. Also wir haben zwar in Sachsen Belegungsrechte, dass die Kommunen ja also vorschlagen dürfen, wer jetzt in die kommunalen Wohnungen geht, aber keine Besetzungsrechte. Und das heißt, Besetzungsrecht würde bedeuten, dass die Person auch genommen werden muss. Und es ist so, dass wir schon erleben, dass die Wohnungsgesellschaften oder Vermieterinnen, Vermieter, auch die kommunalen, wie der Herr Müller sagt, wirtschaftlich rechnen müssen. Und das ist manchmal etwas schwierig. Ich möchte damit aber nicht alle über einen Kamm scheren, sondern wir haben wirklich, wie Sie sagen, auch gut, wirklich sehr gute Erfahrungen, wenn wir denn also Zugang zu den Wohnungen haben, das betreute Wohnen läuft und dass die Personen durchaus nach einem Jahr etwa oder länger keine Hilfe mehr brauchen, wieder Arbeit finden, gesundheitlich versorgt sind. Das sind ja alles Aspekte, die also dazu beitragen, dass ein Mensch sich wieder integrieren kann und die Schwierigkeiten überwinden kann. Dann läuft das.
In Deutschland fehlen noch immer hunderttausende Wohnungen. Bebauungsplanverfahren, sagten Sie vorhin auch, dauern oft zu lange, weil sie mehrere Jahre dauern können. Und damit es schneller und weniger bürokratisch gemacht werden kann, hat der Bundestag den sogenannten Bauturbo beschlossen, um letztendlich auch mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und Professor Dr. Dieter Rink, was halten Sie davon?
Also ich bin da skeptisch. Also erstmal eine Zahl vorweg. Es wird ja immer gesagt, vor allem seitens der Bauwirtschaft, es wird zu langsam genehmigt, es wird nicht genehmigt. Es lagen Ende des letzten Jahres 760.000 Genehmigungen für Wohnungen vor. Also das ist ja was die Verwaltung dann auch mal bringt. Also es fehlen immer offensichtlich die Genehmigungen für die richtigen Wohnungen. Ansonsten zum Bauturbo. Mein Eindruck ist, er beschleunigt nichts, sondern er schaltet Planung faktisch aus. Viele Prüfungen, vor allem auch was den Klimaschutz, die Klimaanpassungen betreffen, werden dadurch praktisch einfach obsolet. Außerdem ist in der kurzen Zeit von 3 Monaten auch keinerlei Bürgerbeteiligung möglich. Etwas, was in den letzten Jahren ja stärker eingefordert wurde. Die Frage in dem Zusammenhang ist auch, wie rechtssicher dann diese Turbogenehmigungen sind. Fängt man sich dadurch nicht Klagen ein, die gute Planung hätte verhindern können? Also ich bin skeptisch und bin gespannt, wie das funktioniert. Es ist ja erstmal auf Städte mit angespannten Wohnungsmärkten beschränkt und zeitlich auch bis 2029 befristet. Es ist außerdem auch nur eine Schraube. Es gibt ja noch viele andere Schrauben, auf die wir vielleicht noch kommen in der Diskussion, wie etwa fehlendes Bauland, hohe Preise, fehlendes Geld für sozialen Wohnungsbau zum Beispiel und so weiter.
Herr Müller, Sie als Verbandsdirektor vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. in Sachsen, was denken Sie über diesen Bauturbo? Da wollte man ja zeigen, dass man das jetzt in die Hand nehmen will, dass man das Thema erkannt hat. Und jetzt geht's los vor 3 Monaten.
Immerhin, also das ist ja schon mal die gute Botschaft, man hat es erkannt. Aber ansonsten teile ich tatsächlich die Skepsis von Professor Dr. Rink, aber vielleicht ein bisschen aus anderen Gründen. Bei ihm klang es mir jetzt schon wieder zu viel Vorbehalte, sagt er, oder die Angst, die Sorge, dass es dann Sachen gebaut werden, die vielleicht nicht so gewollt sind. Ich will aber erstmal auf den Turbo wieder zurück. Wenn man so einen schönen Begriff schon mal prägt, kann ich auch damit weiterspielen und sage, mir nützt der größte Turbo unter der Haube nichts, wenn die Straße nicht frei ist. Und die Straße ist nicht frei. Und wir hätten schon jetzt viel, viel mehr umsetzen und machen können. Da gebe ich jetzt wieder dem Professor Dr. Rink recht. Es liegen Genehmigungen vor. Da liegt es aber dann oft an der finanziellen, also dass man das einfach nicht von den Kosten her nicht mehr umsetzen kann, die Projekte, selbst wenn sie genehmigt sind. Und
das ist schwer zu verstehen, wenn man das so hört. Es ist genehmigt, aber man kann es nicht mehr bezahlen. Weil in der Zwischenzeit, weil das so lange dauert und weil die Kosten explodiert sind? Oder?
Genau, dann muss man ja erstmal noch trotzdem noch bauen. Und wenn die inzwischen die Baukosten seit der Genehmigung oder seit man, da steht ja ein riesen Planungsprozess davor.
Ja.
Ne, und dann kann das schon oder ist das ganz häufig der Fall, dass sich das trotzdem nicht mehr rechnet. Ich will aber auch nochmal trotzdem auf diesen Turbo zurück, sage ich mal, selbst wenn ich eben die Straße oder den Turbo da habe, habe ich immer noch jemanden im Amt, der die Genehmigung vornehmen muss. Und wenn ich jetzt nicht eine Genehmigungsfiktion habe, die ich mir oder die wir uns oft wünschen würden, kann immer noch jemand sagen und sein Ermessen ausspielen in die falsche Richtung und sagen, okay, ich mache es trotzdem nicht, weil mir die Fassade von dem seriellen Bau zum Beispiel nicht gefällt. Und da wäre viel, viel mehr möglich, gerade im seriellen Bauen, im seriellen Sanieren.
Sie sagen das so schnell, serieller Bau. Mhm. Ja? Serieller Bau ist ja Fertigteilbau, oder?
Verstehst du? Zum Beispiel, genau.
Ja. Ne? Und da hat man was dagegen, habe ich so richtig verstanden?
Das wird immer noch ein Stück weit skeptisch betrachtet.
Plattenbau, ne?
Plattenbau ist ja letztendlich, ne? Aber wunderbar, die Platte hat immer so einen schlechten Ruf, das ist auch ein Großteil unserer Bestände, aber die ist top und bezahlbar, lässt sich immer noch wunderbar energetisch auch sanieren, anbauen, umbauen. Und im Prinzip ist es, was jetzt neu kommt, nicht anders. Ne? Und trotzdem hat es immer noch so einen schlechten Ruf, obwohl es wirklich von den Preisen her so deutlich günstiger ist, dass wir eigentlich nicht dran vorbeikommen. Und da sind wir halt wieder bei der Frage, die auch so ein bisschen heute drüber steht, ne? Was ist denn angemessen Wohnen? Also wenn ich wirklich, muss jeder immer den Goldstandard haben? Und das sind vielleicht sicherlich, dann sehen die ähnlich aus in Rostock wie in Chemnitz wie in Dresden. Aber das war vorher auch schon so und ich finde das nicht schlimm, im Gegenteil. Das ist, wie gesagt, hat Riesenvorteile, auch gerade im Kostenbereich.
Mhm. Frau Kiesling, wäre das für Sie auch ein probater Weg zu sagen, okay, wenn Turbo, dann eben auch so?
Also das ist ja der Aspekt der Wohnungswirtschaft und ich finde das schon interessant, dass das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen jetzt so ein Wohnturbo da verabschiedet. Wir haben einen nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit. Das hat ja die Regierung vorher verabschiedet. Der nennt sich Gemeinsam für ein Zuhause, ist der nationale Aktionsplan. Und der hat zum Ziel, dass bis zum Jahr 2030 Wohnungs- und Obdachlosigkeit überwunden wird.
Und 5 Jahre noch. Nee, nicht mal. 4.
Nicht mal, ja, genau. Ja. Und da muss man jetzt ein bisschen ranklotzen, dass man das noch schafft. Und aber ob es mit so einem einzelnen Aspekt gelingt, ist mir unklar und da bin ich etwas skeptisch, weil ja viele Aspekte miteinander verbunden, verknüpft werden müssen. Und einer ist auch die soziale Sicherung. Und bei Wohnen und Wohnungsnot denke ich natürlich zuerst an die Menschen. Und das sind wohnungslose Menschen. Und das sind Menschen, die in Armut und zum Teil auch wirklich in extremer Armut leben. Das heißt, sie haben nichts, also ein gewisser Prozentsatz von Menschen, die in unseren Beratungsstellen vorsprechen und Hilfe suchen und dieses Elend überwinden wollen, die haben keinerlei Einkommen, wenn sie zu uns kommen, weil sie abgeschlossen haben mit den Menschen, weil sie mit den Behörden, weil sie keine Anträge mehr stellen. Mhm. Und da braucht es wirklich mehrere Bausteine zusammen, die zusammengehen müssen. Und das eine ist eben die soziale Sicherung. Da hat ja die Regierung jetzt das ganze Gegenteil im Plan, dass ja wieder volle Sanktionen kommen sollen, die auch die Wohnung betreffen. Das ist also völlig kontraproduktiv zum nationalen Aktionsplan. Und auch die Zugänge sind eben nach wie vor nicht gesichert. Das habe ich ja schon gesagt. Also natürlich, wenn sozialer Wohnungsbau passiert oder eben mit der Überschrift Bauturbo, wie auch immer, dann wird vielleicht die Verknappung etwas aufgelöst. Das kann ich aber jetzt aus sozialer Sicht so gar nicht einschätzen. Aber das wäre natürlich eine gewisse Erleichterung, weil jetzt ist es so, die Menschen, die eben auch jetzt wirklich in Armut sind und eine Wohnung brauchen, da sich gegenseitig auch Konkurrenz machen mit anderen, die eben Einkommen haben.
Herr Professor Rink, was halten Sie als Umweltexperte von seriellem Bau?
Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich finde das einen richtigen Weg. Da hat ja das Ministerium auch schon Aktivitäten unternommen mit dem sogenannten Standard E. Es gibt jetzt auch einen neuen Vorstoß von der Stadt Hamburg, die das mal durchgerechnet hat, wo man überall sparen kann, bei den Baugenehmigungen beispielsweise, bei den Ausstattungsstandards, bei den Baustoffen und ich weiß es nicht mehr noch alles. Also da kommt man, wenn ich es richtig erinnere, bei diesem Hamburger Standard auf eine Verbilligung von ungefähr einem Drittel. Das ist schon mal nicht schlecht, aber trotzdem werden das immer noch relativ teure Wohnungen. Man muss auch an anderen Schrauben drehen, nämlich vor allem auch an den Baulandpreisen, die in den letzten Jahren nicht nur einfach gestiegen sind, sondern sich vermehrfacht haben sozusagen. Mhm. Also auch eine richtige Schraube, aber es kommen noch andere dazu.
Das kann ja ein echtes Dilemma sein.
Auf alle Fälle.
Also ja. Da haben Sie ein billiges Haus gebaut und der Boden ist so teuer, dass sich es sozusagen wieder aufhebt.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, in München sind die Preise inzwischen so, dass der Preis zur Errichtung eines Hauses zu 80% aus dem Bauland besteht und nur zu 20% aus dem Haus, was man drauf baut.
Wie kommen denn Bauherren aus so einem Dilemma raus? Geht das überhaupt? Ich meine, das sind ja nun Fakten, ne?
Bei den Preisen, die jetzt aufgerufen werden, kommt man da nicht raus. Also da müsste vor allem auch der ganzen Spekulation endlich mal Einhalt geboten werden mit entsprechenden Steuergesetzen beispielsweise.
Das scheint mir eine mittelfristig unlösbare Aufgabe
das,
zu sein.
Das scheint mir auch so zu sein, ja.
Muss man jetzt mal, es gehört jetzt zur Wahrheit dazu. Aber eine ganz andere Frage, und zwar im Zusammenhang mit günstig Wohnen. Es gibt ja schon viele Sozialwohnungen, was aber viele Menschen in dem Zusammenhang, das wollte ich unbedingt stellen heute, die Frage, nicht verstehen, ist, wie es sein kann, dass Sozialwohnungen nach einer bestimmten Zeit auslaufen und die Mieten sich dann wieder am freien Wohnungsmarkt orientieren. Warum gibt es überhaupt so eine Regelung und was spricht dafür und was dagegen?
Also vielleicht kann ich dazu auch gleich was sagen zu den Sozialwohnungen. Also hier muss man erstmal sagen, dass es nicht mehr so viele Sozialwohnungen in Deutschland gibt. Es sind ungefähr noch 1 Million. Anfang der 90er Jahre waren es noch 3 Millionen. Und das Problem, was dahinter steht, ist genau das, was hier gesagt wurde, dass es nämlich eine Bindungsfrist gibt von zum Teil nur noch 15 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren. Dann fallen die raus. Das hat der Gesetzgeber deswegen so eingerichtet, um auch einen entsprechenden Anreiz zu setzen, dass auch private Investoren Sozialwohnungen bauen. Und dadurch praktisch ist ein Mechanismus eingebaut, dass diese Sozialwohnungen sich selber irgendwann wieder minimieren, der Bestand. Mhm. Und jetzt sind zwar die Mittel in den letzten Jahren erhöht worden, erfreulicherweise schon von der Merkel-Regierung, nochmal von der Ampel-Regierung und die jetzige schwarz-rote Regierung will nochmal mehr ausgeben, aber das reicht nicht mal dazu aus, um die auslaufenden Bindungen zu ersetzen. Das heißt also, es werden trotzdem jetzt und auch in den nächsten Jahren weniger Sozialwohnungen.
Sie haben diese Sendung sozusagen eingeläutet aus Ihrer Sicht mit dem pragmatischen Satz, ich zitiere Sie nochmal, für die derzeitige Wohnungsfrage gibt es keine schnelle und keine einfache Lösung. Das haben Sie jetzt gerade ansatzweise schon erklärt, warum das
genau,
so ist.
Genau, das ist eine Erklärung dafür, richtig.
Ja, genau. Wie beurteilen Sie denn, sag ich mal, die Situation, wenn wir jetzt mal von der Bundesrepublik an sich weggehen und uns nur auf Sachsen konzentrieren, mit Sozialwohnungen und mit Bauvorhaben und mit Grundstückspreisen?
Na, da ist es nicht so dramatisch wie in anderen Städten. Also Leipzig oder Dresden können sich jetzt nicht mit München oder Hamburg oder Frankfurt vergleichen. Das ist ganz klar. Hier werden immer noch ganz andere Preise aufgerufen. Allerdings sind auch die Mittel, die hier zur Verfügung stehen, wesentlich geringer. Der Freistaat Sachsen hat ja 2017 ein Programm aufgelegt zum sozialen Wohnungsbau. Da entstehen pro Jahr mehrere hundert Wohnungen. In Leipzig ungefähr 300 bis 350. In Dresden weiß ich es nicht so genau, aber ich schätze mal so 200 bis 300 etwa.
Und wie viele werden gebraucht?
Ja, es wird das Mehrfache davon gebraucht. Mhm. Also in Leipzig schätzt man, dass man pro Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 3000 braucht. Das heißt also ungefähr das Zehnfache von dem, was man baut. Und Leipzig und Dresden sind auch die einzigen Städte, die angespannte Wohnungsmärkte haben. Das heißt, die überhaupt in den Genuss dieser Mittel kommen. Für den Rest des Freistaats trifft das nicht zu. Herr Müller hat ja schon darauf verwiesen, wir haben einen hohen Leerstand. Der Zensus, die Gebäude- und Wohnungszählung 2022, hat gebracht, dass wir 205.000 leerstehende Wohnungen in Sachsen haben.
Und wie erklärt man denn diese Unwucht, möchte ich es mal behaupten?
Vielleicht kann ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Die Unwucht weiß ich jetzt nicht, was ich meine, aber ich wollte nochmal Sozialwohnungen.
Ich meine, dass auf dem Land so viele Wohnungen freistehen und in der Stadt, das hat sicherlich auch mit der Attraktivität zu tun, mit dem Arbeitsmarkt.
Mit der Infrastruktur, Also das ist auch ein Thema, was wir wirklich seit Jahren mantrahaftig vor uns tragen. Aber ich will nochmal sagen, genau wenn wir aufs Land gucken, weil wir immer sehr oft uns auf Dresden und Leipzig konzentrieren, wo wir eben wirklich hohe Leerstände haben, da sind die Mieten so günstig, da würde ich sagen, ist es per se eine Sozialwohnung. Ne? Wir reden da von 3,50 Euro, 4 Euro Miete, das ist ein Traum. Und weil Sie auch gefragt haben, warum laufen diese Bindungen aus? Das ist ganz einfach, weil die Sozialwohnungen, die in Dresden und Leipzig gebaut werden, gestützt sind. Und ansonsten würde die keiner bauen. Und es ist natürlich klar, dass man mit diesen Regelungen, dass man nicht ewig diese Mieten so von einem Staat also steuern kann und bezahlen kann, weil sonst würden wir bei 13, 14 Euro rauskommen, dann, statt bei 8,50 oder 7,50.
Aber wenn so eine Bindung nach 15 Jahren wegfällt und die Menschen sind trotzdem auf diese Preise angewiesen, dann werden sie ja anderweitig unterstützt. Die Kosten werden ja nicht weniger. Verstehen Sie?
Genau. Ja, nee, Sie verstehen es nicht, aber ich sage mal, als Vermieter muss ich natürlich immer wieder die Kalkulation, das muss ich irgendwo tragen. Und ich kann nicht auf 100 Jahre hinaus im Prinzip dann selber diese Miete entweder selber stützen oder eben oder der Staat sagt, die Leute, die dort drinnen wohnen, den gebe ich dann plötzlich 3 Euro mehr pro Quadratmeter. Ne? Also das funktioniert aber eben nicht auf so lange Jahre.
Vielleicht kann ich noch mal was zum Leerstand sagen. Also es ist so, ich habe die Auswertungen mir alle angeguckt, es ist so, dass sehr viele Wohnungen aus diesem Leerstand gar nicht vermietet werden, dass die vorm Abriss stehen, dass die also vor der Sanierung stehen, dass die gar nicht auf dem Markt zur Verfügung stehen. Und das ist eine große Schwierigkeit und ich muss dem schon widersprechen, dass per se jetzt alles Sozialwohnungen, also der Begriff, man hat dann Bilder im Kopf und das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die so eine Wohnung benötigen, die auch bezahlen können, die Miete. Also die Richtlinien in Sachsen zu Sozialwohnungen sind mit der Miete und mit der Bindung über dem, was als angemessen anerkannt wird von den Behörden, vom Jobcenter, vom Sozialamt. Das muss ich nochmal deutlich sagen. Also das sind Menschen, die dann sicher Einkommen haben, aber vielleicht nicht so sehr hoch. Die haben dann Zugriff auf die Sozialwohnung. Oder es sind bestimmte Sanierungsformen, die das Soziale begründen. Aber es begründet nicht den Zugang für Menschen unterhalb der Armutsrisikogrenze.
Herr Müller, ich verstehe natürlich auch den Standpunkt eines Vermieters, der natürlich diese Investitionen refinanzieren muss. Aber trotzdem ist es ja, trotzdem ein Problem, wenn Menschen nach 15 Jahren aus dieser Wohnung raus müssen. Und 15 Jahre ist ja nun, sage ich mal, keine Zeit. Dann schaffen wir uns doch automatisch neue Probleme. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg, diese Bindung beizubehalten oder überhaupt ein anderes Konstrukt da?
Ja, also eine Bindung will ich auf keinen Fall behalten. Wir wollen natürlich günstige Mieten auch wir irgendwo erreichen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen, was der Professor Rings schon gesagt hat, das ist nicht ganz so einfach. Oder bei diesen vielfachen Instrumenten, die es dafür braucht. Und wenn man halt wirklich in umfangreichen, in viel, viel größeren Dimensionen baut, dann ist auch ein ganz anderer Markt da. Dann werden die Mieten zumindest nicht mehr für Spekulationen genutzt. Mhm. Und das muss alles miteinander gehen. Also sag mal, klar, wenn ich, wie Frau Kiesling sagt, Menschen, die kein Geld haben oder Geld, so wenig Geld haben, dass sie selbst die günstigste Miete nicht leisten können, dann ist es tatsächlich ein Auftrag des Staates, dort entsprechend eine Subjektförderung, also den Menschen im Prinzip das Geld zu geben. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn das Wohnen kostet nun mal und eine Miete von 3,50, 4,50 kann ich nicht mehr, das ist nicht bezahlbar für egal welchen Vermieter.
Also sagen Sie, dass dieses Problem am Ende nur durch staatliche Unterstützung gelöst werden kann?
Ja.
Ja, okay. Herr Professor Rink, wie ist denn das aus Ihrer Sicht?
Also ich sehe das ähnlich, aber es ist natürlich der Staat nicht in der Lage, das dauerhaft zu so hohen Kosten zu finanzieren. Das ist ein Problem. Also wo man hinkommen müsste, wäre, dass erstmal die Zeiträume verlängert werden dafür, dass auch die Gelder, die bereitgestellt werden für sozialen Wohnungsbau, erhöht werden. Und wir müssten zu etwas zurückkommen, was es mal früher gegeben hat, nämlich die sogenannte Gemeinnützigkeit. Das heißt also, dass mit diesen Beständen nicht unbedingt Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Also das wäre für mich auch nochmal ein Hebel, den man einsetzen könnte, um aus dieser Spirale rauszukommen, aus dieser Kostenspirale.
Und warum machen wir das nicht?
Ich glaube, weil es dazu nicht den erforderlichen politischen Willen gibt.
Herr Müller?
Ja, da bin ich tatsächlich auch, das ist auch so ein Triggerwort, die Wohnungsgemeinnützigkeit, das klingt immer so schön, aber ich denke schon, dass es zumindest wirtschaftlich sein. Also unsere Unternehmen und da nehme ich auch die Genossenschaften voll mit, sind ja auch keine Gewinnmaximierenden. Wir gucken auch nicht auf die maximale Rendite, aber es muss doch irgendwo die schwarze Null als Ziel bleiben, weil sonst sind wir wieder in den Zeiten des Sozialismus, wo gar nichts passiert, weil auch keiner mehr den Druck hat, irgendwie sich zu refinanzieren, und entstehen dann gigantische Apparate, wo aber wirklich nichts passiert. Insofern bin ich da sehr, sehr skeptisch. Das klingt immer alles so schön, aber ich finde, wir sind immer noch eine Marktwirtschaft und das müssen wir auch bleiben oder sollten wir bleiben, gerne eine soziale.
Also nur noch zur Erläuterung, die Gemeinnützigkeit wurde in der Marktwirtschaft eingeführt und hat ja in der Bundesrepublik bis 1990 Bestand gehabt. Also der Markt hat ja damals auch funktioniert, muss man dazu sagen. Und er war sozialer als heute.
Und ich kann vielleicht ergänzen, dass wir der Meinung sind, dass eine Wohnung untrennbar zum Minimum dazugehört zur Existenzsicherung. Also, und das muss irgendwie gesichert werden.
Und Rebecca Haugwitz aus unserer Redaktion ist jetzt gerade bei uns mit den Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Sie wissen ja, Sie können uns anrufen und Ihre Fragen hier loswerden. Rebecca, du darfst.
Ich darf. Schönen guten Abend erstmal an alle. Ich habe eine Weile mit Herr Wolf aus dem Vogtland gesprochen und der hat erzählt, Wohnen auf dem Land ist zwar wirklich richtig schön, aber es fehlt einfach an Infrastruktur. Gerade wenn man älter wird, nicht mehr so gut zu Fuß ist, da müsste man eher ansetzen als beim Wohnraum, findet er. Dann gibt es vielleicht auch keinen Leerstand mehr, wenn man in der Infrastruktur was ändert. Oder jemand anders hat uns geschrieben, etwas härter formuliert, der Bus fährt kaum, der Arzt zieht weg, der Bäcker macht zu. Warum soll man eigentlich auf dem Land bleiben und hat die Politik da überhaupt auch einen Plan fürs ländliche Wohnen? Ist die Frage, die da so ein bisschen rauskommt. Gekommen ist. Und dann habe ich noch eine Frage mitgebracht von Conny aus Dresden, und zwar an Frau Kiesling. Wie genau gehen Sie eigentlich bei der Wohnungsnothilfe vor? Haben Sie vielleicht auch Tipps, wie man gut eine Wohnung findet, wenn es einfach unmöglich scheint? Das geht ja auch nicht nur Bedürftigen so.
Ja, Frau Kiesling. Gehe ich mal direkt darauf ein. Ja. Die Wohnungsnotfallhilfe ist kein Angebot der Wohnraumsuche in erster Linie, sondern eine Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Und da spielt die Wohnung eine große Rolle dabei. Sie darf auch in Anspruch genommen werden, wenn man noch eine Wohnung hat. Das heißt dann also Prävention vor Wohnungsverlust. Da wird dann sofort Kontakt zum Sozialamt, zum Jobcenter aufgenommen. Da wird jede Unterstützung geleistet, weil die Bürokratie ist wirklich zum Teil enorm, dass die Menschen daran scheitern. Und da unterstützt die Wohnungsnotfallhilfe intensiv. Und wenn man keine Wohnung hat, dann werden die Anträge gestellt, dann wird dazu beraten. Und es gibt auch Kontakte zu Vermieterinnen, Vermietern. Und dann wird geguckt, ob was möglich ist. Aber es ist keine klassische Wohnraumvermittlung. Und zum Sozialraum muss ich mal sagen, in ländlichen Regionen, das erleben wir auch, gerade auch mit unseren Beratungsstellen, dass auch schon die Ämter zum Teil geschlossen haben, dass da die Anträge kaum gestellt werden können. Darum ist ja jetzt durch das Online-Zugangsgesetz die Digitalisierung vorangeschritten. Aber da scheitert es dann wieder an anderen Dingen, dass praktisch manches elektronisch nicht umsetzbar ist oder gemacht werden kann.
Danke für den Moment, Rebecca. Und zu Ihnen, Herr Müller, als Verbandsdirektor vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen e.V., haben Sie ja gesagt, es braucht mehr Ehrlichkeit und Realitätssinn. Und statt auf immer mehr neue Vorgaben kann Wohnen überall bezahlbar bleiben und das Zuhause ein Ort der Freiheit und nicht des Konflikts sein. So, jetzt hat nicht jeder von uns schon mal ein Haus gebaut. Vielleicht können Sie uns mal ein Beispiel dafür nennen, was das für Vorgaben sind, was das kostet und wie sich das in den letzten Jahren auf die Quadratmeterpreise ausgewirkt hat.
Ich will vor allem erstmal wirklich auf die Kosten eingehen. Wenn man sagt, wir haben Mieten, wir reden immer über die Mieten. Da haben wir in den vergangenen 10 Jahren einen Anstieg von etwas über 20% gehabt. Ich sag mal, die Inflation in den vergangenen 10 Jahren ist fast 27% gestiegen oder war 27% und die Baupreise im gleichen Zeitraum sind fast um 50% gestiegen. Und daran sieht man schon, ohne irgendwelche Vorschriften oder Vorgaben, die wir haben, wo das Problem liegt, nämlich in dem Delta, in dem zunehmenden Delta zwischen Kosten und Wirtschaftlichkeit. Das ist das eine, warum eben wirklich immer weniger gebaut wird in jeglichem Bereich. Und wenn sie Vorschriften sind, nun bin ich kein Architekt oder Ingenieur, aber was uns immer wieder wieder gespiegelt wird von unseren Unternehmen, sind halt wirklich Dinge bis zu, sage ich mal, ich fange jetzt mal an, die Anzahl von Steckdosen, die nicht vorgegeben werden unbedingt, aber es gibt halt ich bin auch kein Jurist, aber man sagt, wenn jetzt, sag ich mal, von 10 Unternehmen sagen, weil es eine DIN-Vorschrift, das ist ja eine DIN, ist jetzt nicht ein Gesetz, ne? Ich muss es theoretisch nicht mich an die DIN-Norm halten, aber wenn von 10, sage ich mal, jetzt 9 so bauen, dann kann irgendwann mal der Richter sagen, ja, Mensch, der 10., der jetzt 5 Steckdosen statt 10 reinmacht, das ist ein Mangel. Also muss ich dann doch irgendwie wieder in diese Geschichte rein. Das ist das eine. Also das sind die Vorschriften, ob Schallschutz, Dämmung, wo ich sage, wir dämmen immer mehr. Klar hat das einen gewissen Effekt, aber der Kosten oder der Aufwand, die Mehrkosten für jeden Zentimeter mehr Dämmung steht in keinem Verhältnis mehr zum wirklichen Ertrag und Nutzen. Und und dann haben wir natürlich das Thema, über das wir heute noch gar nicht groß geredet haben, beziehungsweise wo natürlich auch die Dämmung dazugehört, die ich grundsätzlich für natürlich erforderlich halte, aber eben nicht in dieser Megadimension, ist das Thema Heizen, Wärme, wo ich sage, auch hier sind natürlich Rieseninvestitionen gefordert, hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wie lange dürfen wir überhaupt noch mit Gas heizen? Ja. Und das hat eine riesen Unsicherheit bei uns hervorgerufen. Und da stecken natürlich auch wieder enorme Investitionen dahinter, wir nicht sehen, wie wir die stemmen können. Und Frau Kiesling hat vorhin, ich weiß nicht, welches Jahr hatten Sie gesagt, ist das Ziel mit der
2030.
Ne, wir haben ja auch 2045 das große Ziel der Klimaneutralität. Und vielleicht müssen wir auch, ohne das eigentliche Ziel aus dem Blick zu verlieren, wo wir alle ein großes Interesse haben, dass wir das erreichen, aber nicht immer mit diesen sturen Vorgaben und am besten noch 5 Jahre früher, weil wenn ich jetzt, sag mal, in meinem eigenen Leben, ne, wenn ich, sag mal, hochspringe, als wenn ich sage, wenn mir jemand sagt, du sollst nächste Woche 1,90 hochspringen, weiß ich, das werde ich nicht schaffen, also fange ich auch gar nicht erst an. Aber wenn ich mir realistische Ziele setze, dann kann ich auch dran arbeiten und dann arbeiten wir auch da gerne dran.
Herr Rink, ist eigentlich Ihr Thema auch, ne?
Genau, also zu den Baukosten und Bauvorschriften eines einzelnen Hauses kann ich jetzt nicht sagen. Aber nochmal zu dem zurück, was Herr Müller gesagt hat, zum Mietenanstieg. Richtig, die Mieten gerade auch bei den Unternehmen, die in Ihrem Verband sind, also kommunale Unternehmen, Genossenschaften, sind nicht so stark gestiegen. Aber wir reden ja hier über einen Neubau und da sind die Angebotsmieten doch deutlich gestiegen. Wenn ich da an Leipzig und Dresden denke, sind sie in den letzten 10 Jahren um ungefähr 50% gestiegen. Das heißt also, der Neubau Neubau ist ja eigentlich das Problem und dort auch die Bauvorschriften sind der eigentliche Knackpunkt. Über die Modernisierung können wir natürlich nochmal extra sprechen. Und da ist es so, dass die Mieten, die da jetzt aufgerufen werden, zumindest in den Großstädten, sind für viele Haushalte nicht mehr leistbar. Also ich habe das schon vor ein paar Jahren in Leipzig mal untersucht. Also da stehen schon neu gebaute Wohnungen längere Zeit leer, weil die gar nicht mehr abvermietet werden können. Und vielleicht mal zur Einordnung, der Neubau ist ja auch ein relativ kleiner Bereich. Also man muss sich vorstellen, dass in Sachsen pro Jahr etwa 9.000 bis 10.000 neue Wohneinheiten entstehen. Also die meisten davon außerdem noch in Leipzig und in Dresden und deren Umland.
Von welchen Quadratmeterpreisen sprechen wir denn, wenn Sie sagen, da stehen in Leipzig oder Dresden Wohnungen leer, neu gebaute Wohnungen?
Da werden über 10 Euro, teilweise 16, 17 bis 18 Euro mittlerweile im Neubau aufgerufen. Der Quadratmeter. In Dresden kann ich es jetzt nicht sagen.
Wie groß ist denn Ihre Kompromissbereitschaft oder wenn es um klimagerechtes Bauen geht und Sanieren? Also weil es liegt ja in der Natur der Sache, dass wir alle angehalten sind, die Umwelt zu schützen und zu dämmen und Energie zu sparen. Mhm. Und wo kann man da einen Kompromiss machen? Weil eigentlich ist es ja ein guter Ansatz.
Also der Ansatz müsste eigentlich ganz woanders sein, weil in der energetischen Sanierung werden pro Jahr ungefähr 0,6-0,7% der Wohnungen in Deutschland insgesamt saniert. Das ist also sehr wenig und wenn wir mit dem Tempo weitermachen, ist das eine Jahrhundertaufgabe. Man muss eigentlich woanders ansetzen und nämlich bei der Heizungsquelle. Man muss also praktisch die Heizungen postfossil machen, das heißt also zu anderen Energiequellen übergehen. Und dort muss man einen Mix machen aus Wärmepumpen, manchmal ist auch möglich, Geothermie zu nutzen. Dann Fernwärme. In Leipzig beispielsweise, wo ich wohne, soll demnächst das Haus auch an die Fernwärme angeschlossen werden. Also da setze ich eigentlich große Hoffnungen auf das, was jetzt gerade viele Städte machen, nämlich eine Wärmeplanung aufsetzen. Das ist eigentlich der Weg, der in die Zukunft führt und nicht die Dämmung. Da können eigentlich, nach dem, was ich auch weiß aus der Literatur, meist nicht die Werte erzielt werden, die man sich davon erhofft.
Also Sie sprechen mir aus dem Herzen, Professor Dr. Ring. Genau das ist es. Ne? Also wir könnten es, ich will aber trotzdem auch da ehrlich sein, wir könnten uns natürlich so ganz zurücklehnen als Gebäudewirtschaft, als Wohnungswirtschaft, sagen, wenn die Energie grün ist, warum sollen wir überhaupt noch dämmen oder irgendwas machen im Gebäude? Uns ist natürlich bewusst und das ist natürlich wieder das Problem, wieder der Haken, wieder das Ehrlichmachen, auch wenn man Fernwärme und wir, unsere Bestände sind mit über 70% an die Fernwärme angeschlossen, was per se erstmal tolle Voraussetzung ist. Aber eine grüne Fernwärme gibt es auch nicht umsonst. Ne? Also und wenn wir über Wohnkosten reden, reden wir eben lange nicht mehr nur über die Mieten. Wir haben gerade im ländlichen Raum die sogenannte zweite Miete. Da sind die Warmmiete inzwischen genauso hoch wie die eigentliche Kaltmiete.
Ja. Ich möchte jetzt mal eine ganz scharfe Kurve machen. Weg von den Mietpreisen hin zu anderen Wohnprojekten, die es auch gibt, wo sich Menschen zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen anders wohnen als bisher und die sich ihren Traum erfüllt haben. Und zwar haben 7 Frauen im Jahre 2001 ein Rittergut in Janishausen im Janatal bei Riese ersteigert, um dort ein Mehrgenerationenprojekt zu leben. Und Frau Engler, Sie sind uns jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie erstmal einen wunderschönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
So, also ich habe es gerade gesagt, 7 Frauen haben im Jahr 2001 ein Rittergut in Janishausen bei Riese ersteigert, um dort ein Mehrgenerationenprojekt zu leben. Läuft bei Ihnen denn nach 24 Jahren immer noch alles nach Plan?
Also man kann nicht alles vorweg planen, aber es ist so, dass unser Projekt gewachsen ist. Wir sind nicht mehr 7 Frauen, sondern es sind mittlerweile 40 Erwachsene und 10 Kinder, die auf diesem Gelände leben.
Und ist es wirklich zum Lebenstraum geworden, Ihr Projekt, oder war es auch schon mal traumatisch?
Ja, wenn man selbst organisiert so etwas in die Hand nimmt, ist es natürlich auch immer wieder dramatisch. Aber insgesamt hat sich das Projekt sehr gut entwickelt. Wir haben mittlerweile zwei Drittel der Häuser saniert. Wir haben sie auch so saniert, dass wir von den Energiekosten nicht so hoch sind, aber wir haben höhere Kosten als zum Beispiel die Plattenbauten in Riesa. Auf der anderen Seite haben wir eine hohe Wohnqualität, weil wir Lehmwände haben, weil wir eine Holzhackschnitzelheizung haben, weil wir auch auf Sonnenenergie setzen. Das hat natürlich auch seinen Preis.
Das wollte ich gerade sagen. Also das klingt nicht billig, was Sie da gemacht haben.
Das klingt nicht billig, aber es ist auch trotzdem nicht, wer weiß wie, überhöht. Wir kommen mit 10 Euro den Quadratmeter im Moment noch aus.
Also man kann noch zu Ihnen stoßen, im wahrsten Sinne des Wortes, und kann bei Ihnen ein Haus mieten?
Bei uns ist es so, dass wir eine Genossenschaft haben. Und alle Mitglieder dieser Gemeinschaft bestimmen mit darüber, wer hier einziehen darf. Also man kann nicht einfach hierher kommen und sagen, so, ich will in diese leere Wohnung einziehen, sondern da gibt es einen längeren Annäherungsprozess, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass die auch zu uns passen. Denn wir haben keinen Chef und keine Verwaltung, die das hier alles managt, sondern dieses Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt, obwohl wir eine Genossenschaft sind.
Das ist ja wie in jeder guten WG, wo man erstmal ein Casting machen muss, ne? So ungefähr müssen wir uns das vorstellen.
Naja, noch ein bisschen länger. Wir haben die Annäherungszeit, die dauert schon ein ganzes Jahr, bevor man hier einziehen kann.
Okay. Also was unterscheidet denn Ihre Art zu leben und zu wohnen von dem, was Sie früher gelebt und gewohnt haben?
Ja, ein großer Unterschied ist, dass ich mich wirklich auch als Miteigentümer fühle. Ich bin für das Ganze genauso zuständig wie für meine eigene Wohnung. Und es ist so, dass wir sehr viele oder die meisten Entscheidungen einfach gemeinsam treffen. Es ist nicht so, dass das jetzt einer sagen kann, ich mache in meiner Wohnung eine andere Heizung oder ich beteilige mich jetzt überhaupt nicht mehr an dem, was hier so alles läuft, sondern jeder, der hier einzieht, der ist auch aufgefordert, sich an allem zu beteiligen und auch an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Ein Beispiel. Ja. Wir wollen eine weitere Wohnung ausbauen in einem Gebäude. Da stimmen alle darüber ab, ob jetzt zum Beispiel die Holzhackschnitzelheizung erweitert wird oder ob wir jetzt auch Wärmepumpen dort einrichten. Und das, was sich da durchsetzt, das wird dann verwirklicht. Und diese Prozesse, die sind manchmal ziemlich lang.
Und wie viele Generationen leben bei Ihnen auf diesem Rittergut?
Also unser Jüngster ist 3 Jahre und unsere Älteste ist 87 Jahre.
Oh, müssen wir uns das wie so eine Kommune vorstellen, wo alles zusammen gemacht wird, oder kann trotzdem jeder auch die Tür zumachen und sagen, ich habe heute keine Lust auf Menschen?
Also bei 40 Menschen müssen Türen zugemacht werden, das geht ja überhaupt nicht anders. Ja. Wir haben auch alle unsere eigenen Schlafzimmer und so. Aber was wir haben, ist, dass wir eine Gärtnerin angestellt haben, die unser Gemüse produziert, und wir machen zum Beispiel einen Mittagstisch. Dann sind immer ein paar Leute von uns in der Küche, die für alle, die gerade am Ort sind, das sind meistens so um die 30 Menschen, für die kochen. Und auf diese Art und Weise haben wir einfach sehr viel Kontakt miteinander.
Und das ist dann letztendlich auch mit einer der großen Vorteile dieses Wohnprojekts, nehme ich an, ne? Dass man nicht alleine ist. Also dass auch diese 87 Jahre alte Dame, sag ich mal, Gesellschaft hat und Termine hat und eine Orientierung hat.
Ganz genau, ganz genau. Und dass die Kinder halt auch noch andere Großmütter haben als die wirklichen. Und es ist einfach so, es ist ein sehr solidarisches Miteinander. Man hat sich gegenseitig einfach auch im Blick und kriegt mit, wenn jemand Unterstützung braucht.
Frau Engler, wie haben Sie denn früher gelebt als Vergleich?
Ich habe früher mit meinem Sohn allein in einem kleinen Häuschen gewohnt und bin jetzt hierher gezogen. Mein Sohn ist mittlerweile erwachsen und bewohne jetzt 40 Quadratmeter.
Okay, also ich weiß, das war damals Situation alleinerziehend mit Kind wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Und was hat Sie bewogen zu sagen, ich will das so nicht mehr haben, ich brauche was Neues?
Ja, es hing natürlich damit zusammen, dass mein Sohn aus dem Haus gegangen ist. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich muss, wenn ich mit jemandem zusammen frühstücken will, wenn ich jemanden sehen will von meinen Freunden, muss ich mich ins Auto setzen und erst 20 Kilometer fahren. Ich habe damals auch auf dem Land gewohnt. Und das konnte ich mir für mein Alter überhaupt nicht vorstellen.
Und deswegen. Jetzt sind Sie sozusagen rundum glücklich.
Rundum nicht. Aber ich würde mal sagen, ich bin zufrieden.
Was das Wohnen angeht, meine ich jetzt. Ja.
Ich bin wirklich sehr zufrieden, obwohl so ein Projekt auch natürlich eine ganze Menge an Sprengstoff so enthält, an Meinungsverschiedenheiten. Wir sind einfach alles Individualisten und ja, die unter einen Hut zu kriegen, das ist nicht einfach.
Gut, dass Sie das sagen, Frau Engler. Das wollte ich Sie auch noch fragen. Wie gehen Sie denn mit Konflikten um vor Ort? Die gibt es ja dann, wo Menschen sind, gibt es Probleme.
Ja, man muss einfach immer wieder ins Gespräch gehen. Immer wieder. Wir haben unsere Treffen, unsere Plenums, unsere Pläne. Wenn wir nicht weiterkommen, dann holen wir uns sogar Hilfe von außen, indem wir eine Supervision machen, wo wir ein ganzes Wochenende zusammensitzen und versuchen, dieses Problem zu lösen. Mhm.
Hat denn eigentlich die Kommune in dem Falle geholfen, Ihnen das ein bisschen leichter zu machen? Hat sie unterstützt bei dem Projekt?
Die Kommune hat wohlwollend auf uns geschaut, aber das war auch alles.
Was hätten Sie sich gewünscht, sagen wir es mal so?
Ja. Was hätten wir uns gewünscht? Natürlich auch irgendwie eine finanzielle Unterstützung oder sowas, aber dazu ist die Gemeinde eigentlich überhaupt nicht in der Lage. Aber ich denke, das Projekt konnte nur dadurch gestartet werden, dass sich viele zusammengetan haben und auch zum Teil ihre Ersparnisse hier reingetan haben. Und auf diese Art und Weise war es finanzierbar. Aber es hätte keiner von uns zum Beispiel ein Eigenheim bauen können. Mhm. Dadurch, dass wir eine Genossenschaft sind und dann Kredite aufnehmen konnten, konnten wir das hier finanzieren.
Und können Sie diese Art zu leben guten Gewissens weiterempfehlen?
100%.
Und die anderen auch?
Sonst würden nicht so viele Leute schon 15 oder 20 Jahre hier leben.
Okay, so lange. Also es geht seit 2001, 24 Jahre und die ja, sind denn auch schon Leute weggezogen?
Ja, es ziehen immer wieder Leute weg. Mhm. Und es kommen dann neue dazu. Besonders bei den jüngeren Familien ist zu sehen, dass es für sie zum Teil eine Durchgangsphase ist. Mhm. Solange die Kinder klein sind oder dann, wenn sich beruflich irgendwas verändert oder sowas, dann gehen sie doch wieder. Oder sie sehen, dass sie als Kleinfamilie mit den kleinen Kindern einfach besser klarkommen, weil hier für die Kinder zum Teil auch sehr viele Anregungen da sind und natürlich auch die Erwartung da ist, dass sie sich an dem Gemeinschaftsleben auch ein bisschen stärker beteiligen, als sie eigentlich können.
Frau Engler, ich danke Ihnen vielmals für die Schilderung und von der Erzählung von diesem sehr interessanten Wohnprojekt. Und zwar heißt es ja nicht umsonst Lebenstraum, weil Sie sich auch einen Lebenstraum erfüllt haben. Ilka Engler von der Lebenstraumgemeinschaft Jannishausen. 7 Frauen haben im Jahre 2001 ein Rittergut in Jannishausen bei Riesa ersteigert, um dort ein Mehrgenerationenprojekt zu leben. Und Herr Professor Rink, ich glaube, Ihr Herz hat gerade höher geschlagen, als Sie von dem den Lehmhäusern gehört haben. Oder? Habe ich recht?
Ja, also ich habe vor einigen Jahren schon diese Wohnprojekte verfolgt und mir da mal einen Überblick verschafft. Die sind ja vor allem in den 90er Jahren entstanden und in den letzten 10, 15 Jahren sind noch einige dazugekommen. Ich finde die interessant, weil die was ausprobieren, weil die experimentieren. Wir haben es ja gehört mit Baustoffen, mit Solarenergie, mit einer Selbstversorgung, bei Gemüse beispielsweise. Die vor allem aber auch ein ganz anderes Wohnmodell leben, nämlich das Gemeinschaftswohnen. Mhm. Und das steht eigentlich einem anderen Wohnmodell, was eigentlich so das Mainstream-Modell ist, dem individuellen Wohnen entgegen. Da muss man ganz klar sagen, wenn wir über individuelles Wohnen reden, Stichwort Einpersonenhaushalte, die machen in den Großstädten mittlerweile mehr als 50% der Haushalte aus. Und dieser Trend ist lange auch schon in den Mittelstädten, in den Kleinstädten und zum Teil auf dem Lande angekommen. Aber die setzen einen sehr interessanten, anregenden Kontrapunkt und haben außerdem in den Kommunen, wo die sind, gerade in den Dörfern, auch Ausstrahlungseffekte in sozialer und in kultureller Hinsicht.
Heißt, als Beispiel?
Ja, die machen Veranstaltungen dort, die feiern Feste, wo sie sich öffnen, die beleben die Kultur, die zeigen, wie man dort anders auch sich versorgen kann, die zeigen, wie man dort mit Solarenergie oder einer anderen Heizung umgehen kann und. Das sind Beispiele, die auch für so eine Dorfgemeinschaft interessant sein können.
Mhm. Herr Müller fand es, glaube ich, nur bedingt gut, weil er könnte sich nicht vorstellen, bei den ganzen Besprechungen dabei zu sein. Aber ansonsten ist es doch interessant.
Ja, persönlich wäre es wahrscheinlich nichts für mich, aber ich fand es tatsächlich oder finde es ganz toll. Und wir sind auch als Verband in so einem Forum gemeinschaftliches Wohnen auf Bundesebene organisiert. Ich finde es aber nicht nur toll, weil eben Menschen, denen ich das sehr gönne, ihren Lebenstraum dort verwirklichen können, sondern weil es eben auch auf dem Kleinen, wie in so einer Brennglas zeigt, was genau wir heute diskutieren. Ne? Hier Mieten von 10 Euro, da bräuchte ich gar nicht ankommen mit. Und das zeigt eben auf dem Kleinen, was eben Wohnen für eine Verantwortung ist. Und was ich auch super finde, was eben auch oft vergessen wird in der Diskussion, die Frau Engel hat ja gesagt, dass sich jeder auch ein Stück weit mit einbringt. Da nehme ich mal an, das ist auch jetzt auch baulich oder dass man da wirklich auch so ein bisschen anpackt. Und wir haben oft eine Mentalität, wie gesagt, werden sich schon andere drum kümmern. Ne? Und das finde ich da auch toll, weil man eben wirklich diesen Wert des Wohnens auch wirklich wieder spürt und da hat.
Mhm. Herr Rings, Sie haben gerade was Schönes angesprochen, Ein-Personen-Haushalte. Ne?
Ja.
Und dann gibt es ja noch ganz andere Probleme, dass durch diese enorme Steigerung der Mieten natürlich auch Familien, wenn sie kleiner werden, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in den großen Wohnungen bleiben, weil es billiger ist, als sich eine kleinere Wohnung zu suchen. Ne? Und ich habe mir vorgenommen, dass wir heute Abend mal über den Tellerrand schauen und zum Beispiel zu unseren Nachbarn in die Schweiz gucken. Vor allem in Zürich hat man einen scheinbar pragmatischen Weg gefunden, um die Wohnungsnot teilweise in den Griff zu bekommen. Oft ist es dort so, dass die einen zu viel Wohnraum haben, die anderen zu wenig Platz. Und wer zum Beispiel in Zürich allein 4 Zimmer bewohnt, der bekommt in der Schweiz Probleme. Und unsere ARD-Korrespondentin Katrin Hondl erklärt uns, was die Schweizer genau vorhaben.
Es gibt Handlungsbedarf, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Zürich. 1.100 günstig vermietete städtische Wohnungen seien nämlich unterbelegt und 150 davon sogar stark unterbelegt. Zu wenige Menschen also leben auf zu viel Wohnraum. Denn Zürich hat da klare Regeln. Zimmerzahl minus 1 ergibt die Zahl der Personen pro Wohnung. Mindestens. Eine 4-Zimmer-Wohnung ist für mindestens 3 Menschen, eine 3-Zimmer-Wohnung für 2. Von starker Unterbelegung spricht die Stadt, wenn 2 oder mehr Leute weniger als erlaubt in einer städtischen Wohnung leben. Seit 2019 gibt es in Zürich diese Belegungsvorschriften, denn die Wohnungsnot ist hier so akut wie in keiner anderen Schweizer Stadt. Bislang wurden die strengen Regeln für Zürcher Wohnungen allerdings nur bei Neuvermietungen umgesetzt. Das lag unter anderem an einem Rechtsstreit. Ein besonders drastischer Fall, der Schlagzeilen machte. Eine Frau lebte für eine Miete weit unter dem Marktpreis allein in einem städtischen 6-Zimmer-Haus. Und sie zog vor Gericht gegen die neuen Belegungsvorschriften, bis sie im Sommer 2024 schließlich in letzter Instanz vor dem Bundesgericht scheiterte. Mit dem höchstrichterlichen Urteil im Rücken will die Stadt Zürich nun durchgreifen. Die Mieter der krass unterbelegten Wohnungen sind jetzt aufgefordert worden, den Regelverstoß innerhalb eines Jahres, wie es heißt, aktiv anzugehen. Heißt, entweder Mitbewohner aufnehmen oder in eine kleinere Wohnung umziehen.
Sagt Katrin Hondl, unsere ARD-Korrespondentin in der Schweiz. Ich gebe das jetzt mal in die Runde. Herr Professor Rink, ist das was zum Abgucken für uns?
Gericht dort fährt. Und vor allem finde ich es bemerkenswert, dass sich das oberste Schweizer Gericht dem angeschlossen hat. Also da wäre ich mal interessiert, wie da die deutschen Gerichte mit verfahren würden, weil wir ja mal immerhin eine Freizügigkeit, wir sind ein freies Land mit freier Wohnortwahl und so weiter und so fort. Ansonsten adressiert das natürlich den wachsenden Wohnflächenkonsum in den letzten Jahrzehnten. Wir sind mittlerweile bei fast 50 Quadratmetern pro Person angelangt, mit ungebrochener Tendenz, vor allem bei Einfamilienhäusern. In den großen Städten werden die Wohnungen mittlerweile schon etwas kleiner gebaut, weil die gar nicht mehr zu den Preisen vermietet werden können.
Und wir erinnern uns vielleicht auch mal daran, wie wir alle groß geworden sind, zum Teil also in Plattenbauwohnungen, wer dort gewohnt hat, da waren 60 Quadratmeter für 4 Personen.
Genau.
Also. Ja, also vielleicht kann ich mich da nochmal einklinken. Ja.
Wäre das für Sie eine Vorgehensweise, Frau Kiesling?
In Deutschland ist das gar nicht so. In Deutschland ist es so, wer abhängig ist von Transferleistungen, Sozialleistungen, hat nur ein bestimmtes Recht auf eine bestimmte Quadratmeterzahl. Also das ist bei uns ganz streng geregelt. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, dass die Kosten der Unterkunft eben nicht ausreichen. Das sind die Angemessenheitsgrenzen und es ist üblich, dass immer so 45 Quadratmeter für eine Person zustehen mit einem bestimmten Quadratmeterpreis. Und dieser wird festgelegt und die Mieten sind meistens höher. Also wenn ich schon drin bin, kann es passieren, wenn ich in Sozialleistungs- oder Bürgergeldbezug falle, dass ich dann aus meinem Regelsatz praktisch die Differenz bezahlen muss. Und das bringt wieder Leute in Schwierigkeiten, weil auch die Energie ja gar nicht angemessen im Regelsatz drin ist, ausreichend. Also das ist bei uns ziemlich streng geregelt. Und wer, was jetzt auch Professor Rink sagt, wer jetzt es bezahlen kann, der ist halt in so einer Wohnung, wenn er es bezahlen kann. Also das ist ja dann, denke ich, eher unproblematisch. Aber mir geht es um die Menschen, die eben es nicht selber bezahlen können, die auf Leistungen angewiesen sind, Transferleistungen. Und da gibt es ganz strikte Vorgaben und die müssen sich sogar vorher das Okay von der Behörde holen, dass sie eine Wohnung beziehen dürfen und dann muss das alles stimmen und da herrscht Mangel.
Ja, aber was halten Sie von der Vorgehensweise in der Schweiz? Finden Sie das gut oder nicht?
Das hängt davon ab, denke ich, ob man es bezahlen kann, nur mit seinem Einkommen. Und das ist ja auch so ein Aspekt, dass wir sagen, es ist ja an ganz großer Stelle steht ja, dass man seinen Lebensunterhalt selber bestreiten kann. Okay. Deshalb fordern wir ja auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, ne? Dass Menschen in Arbeit kommen und dann ihren Lebensunterhalt bestreiten können und eben nicht von den Leistungen abhängig sind. Und ich denke, wenn man es bezahlen kann, dann kann man das eine Wohnung beziehen, die man sich leisten kann. Wenn nicht, dann haben wir in Deutschland schon strenge Regelungen.
Herr Müller.
Ja, also mich würde erstmal interessieren, ich weiß nicht, ich habe es zumindest nicht rausgehört, welche Sanktionen es gibt. Also diese Dame muss, wenn sie jetzt nicht auszieht, oder wird sie zwangsgeräumt? Das wäre jetzt meine Frage. Aber was ich noch sagen, weil wir sind in Deutschland gar nicht so weit weg von der Schweiz. Also was Frau Kiesling gesagt hat, dass es gibt bizarre Fälle, dass wir eben eine Vier-Zimmer-Wohnung hatten, wo aber eben nur drei Zimmer laut Amt zulässig waren, wo der vierte Raum abgeschlossen wurde. Wir haben Fälle, wo der Balkon gesperrt wurde, weil der eben nicht übernommen wurde. Und das sind natürlich Fälle, die kann ich nicht gutheißen. Deshalb, ich weiß immer, ne, es geht immer ums Geld am Ende und deshalb bin ich nicht so richtig, weiß nicht, was die Schweizer Modell, ob ich das jetzt gut finde oder...
Aber Sie müssen doch eine Meinung dazu haben. Also wenn Sie, wenn deine Dame in einem Sechszimmer, das
finde ich definitiv,
betrifft ja städtische Wohnungen, genau, also nicht keine privaten Wohnungen, das muss man immer dazu sagen, ja.
Das ist definitiv was so nicht im Übermaß, ne? Also das so kann es nicht funktionieren auf Dauer. Aber die Frage ist aber, wie geht man dagegen vor oder was? Es ist nicht so einfach.
Das denkt man gar nicht, dass die Schweizer so handeln, oder?
Ja. Ist schwierig dagegen vorzugehen, aber ich möchte mal sehen, welche politische Partei sich das auf ihre Fahnen schreiben will in Deutschland und was dann passiert. Ich erinnere an den Veggie Day bei den Grünen oder an den Heizhammer vor 2 Jahren, wo er praktisch sich die Bevölkerung entrüstet hat, ein Raunen durch den ganzen politischen Raum ging, dass hier Vorschriften gemacht werden, wie man heizen soll oder wie man essen soll. Und hier ist es ja die Vorschrift, wie man wohnen soll, auf welcher Fläche. Ja.
Also. Aber ich glaube, es kommt auch immer auf den Leidensdruck an, wenn der in Zürich so hoch ist. Also ist wahrscheinlich vergleichbar mit Berlin zum Beispiel. Da hört man ja auch immer, dass es da Tauschbörsen gibt und dass man versucht, eine größere Wohnung zu finden. Aber ich habe mich informiert.
Aber das ist ja freiwillig. Das ist ja Freiwilligkeit.
Ja, genau. Das ist, da haben Sie recht, das ist dann freiwillig, aber hat eben auch nicht besonders gut funktioniert. Das hat nämlich der Bausenator Gäble den Kollegen vom Tagesspiegel gesagt. War nur so, ja, semi-erfolgreich. Und deshalb werden jetzt in Berlin Mieter, wie gesagt, es betrifft nicht den privaten Markt, sondern die landeseigenen Wohnungen. Deswegen werden Mieter, die sich verkleinern wollen, gerade bevorzugt behandelt.
Das finde ich einen gangbaren Weg. Also das finde ich gut, das unterstütze ich.
Aber er hat am Ende auch gesagt, das Wichtigste ist, und das hat er dreimal gesagt, bauen, bauen, bauen. Also sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Genau.
Ja, der Mangel muss eigentlich behoben werden.
Weil dann kann sich auch jeder sechs Zimmer leisten. Ja.
Okay, aber vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Herr Müller, wir haben jetzt zwar Sie nicht als Architekten vor uns, sondern als Vertretung der Vermieter, aber Sie wissen ja auch ungefähr, was es kostet. Wo könnte man Ihrer Meinung nach einsparen, mal unabhängig von den Zwängen, die es da vielleicht gibt, wo Sie vorhin gesagt haben, wenn 9 von 10 das so machen, dann muss man das auch so machen. Was könnte man effektiv einsparen, um Bauen billiger zu machen?
Ja, wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Seriellenbau. Das ist wirklich ein Riesenkostenfaktor. Schon allein, kennen wir ja alles, was in Masse, in einem größeren Umfang gebaut wird, ist dann einfach günstiger. Und nach klaren Vorschriften, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, Architekt bin, aber wenn man jetzt nur so, da stoße ich mich jetzt vielleicht mit dem Professor Ring, aber wenn man so Ersatzflächen, ne, beim Parken, muss es immer noch, wenn ich so und so viel Quadratmeter neu baue, muss ich da unbedingt noch in so und so viel Quadratmeter an Parkflächen vorhalten, bis hin zu ganz kleinen Dingen, wirklich so Schallschutz, wo man sagt, ja, okay, ich höre vielleicht, wenn mal der Obermieter auf dem Balkon grillt, ist das wirklich so schlimm oder muss ich das baulich so machen, dass ich da im Prinzip wirklich völlig isoliert bin und bis hin zu Deckenhöhen. Also da gibt es wirklich viele Sachen und da erfreulicherweise tatsächlich auch nicht nur wegen Bauturbo, sondern auch in Sachsen wirklich Bemühungen, in die richtige Richtung zu gehen. Aber dann muss es immer noch die Menschen geben, die das dann auch so akzeptieren und entscheiden.
Also was Bauvorschriften betrifft, bin ich nicht firm, das ist nicht mein Gebiet, dazu kann ich nicht viel sagen. Ich möchte aber nochmal auf die Baulandpreise zurückkommen, die um ein Mehrfaches gestiegen sind in den meisten Großstädten, jedenfalls in den letzten Jahren. Und dort müsste gehandelt werden, dort müsste etwas gemacht werden, dass die Preise nicht durch spekulative Tätigkeiten noch angeheizt werden. Da möchte ich ein Beispiel bringen aus der Stadt Ulm, die schon seit über 100 Jahren eine sogenannte Bodenbevorratung betreiben. Das heißt also, dort wird keine Baugenehmigung erteilt, bevor nicht die Stadt selber im Besitz der Fläche ist und die dadurch auch einer Spekulation jeglichen Riegel vorschiebt. Das heißt also, sie bestimmt darüber, wer die Fläche bekommt und zu welchen Preisen auch. Und wenn da nicht nach den Preisen gebaut wird, muss das wieder zurückgegeben werden. Das finde ich.
Und warum ist da Ulm jetzt so ein herausragendes Beispiel? Wie funktioniert es sonst?
Sonst funktioniert das nicht so. Also es gibt noch eine andere Stadt, das ist Münster, die das ähnlich machen. Es ist auch als Beispiel jetzt für die Bodenpolitik in Deutschland propagiert, aber andere Städte machen das eben einfach nicht.
Was sagen Sie dazu, Herr Müller?
Ja, also wo ich immer skeptisch bin, ist immer bei Regulierung oder Verboten oder Geboten. Da habe ich sofort irgendwie ein bisschen eine Allergie, weil da fällt mir bei Flächenpreisen, klar, das ist ein Problem, aber da fällt mir jetzt kein Instrument ein, außer dass man sagt, wenn man jetzt, wir reden ja von einer sozial orientierten Wohnungswirtschaft, also kommunalen, städtischen Genossenschaften, dass man da als Stadt, wenn man Flächen hat, die irgendwie frei sind oder weiß die Bahn, da gibt es ja durchaus noch Möglichkeiten, dass man diese Flächen eben entsprechend günstig abgibt für die Unternehmen oder die Akteure, die dann auch wirklich günstig bauen wollen.
Frau Riesling, Sie müssen sich mit Grundstückspreisen wahrscheinlich nicht rumschlagen, aber was wäre Ihrer Meinung nach noch ein gangbarer Weg, um Ihre täglichen Probleme, die Sie haben, schneller zu lösen?
Ja, also ich denke, dass viel vorhin schon das Wort Gesamtstrategie, dass wirklich eine Gesamtstrategie mal in den Blick kommt, die ja schon ansatzweise mit dem nationalen Aktionsplan in den Blick kommt und die jetzt auch im Koalitionsvertrag für den Freistaat Sachsen von 24 bis 29 anklang sozusagen, aber noch relativ inkonsequent. Also es müssen wirklich ganz konkrete Maßnahmen, die eben jetzt weg vom Irgendwie gehen, sondern hin zum Konkreten gesagt wird, Bürokratie wird abgebaut. Dann Zugänge zu Wohnraum werden gesichert. Mietpreisbegrenzungen gibt es jetzt schon wieder im Ansatz. Ist jetzt wieder ein neuer Referentenentwurf da, der das für die Großstädte zumindest regelt. Auch keine Entlassung in die Wohnungslosigkeit. Wir haben zu viele Menschen, die aus einer institutionellen Einrichtung entlassen werden und wohnungslos sind. Also, und da muss alles ineinander gehen. Es muss die Sparte Wohnen, Wohnungsbau ineinander gehen mit der Sparte Soziales. Es müssen die Kosten der Unterkunft gesichert werden. Es muss auch im Blick sein, was so die Kosten sind an Miete, dass die Kosten der Unterkunft auch entsprechend angepasst werden. Sonst wird immer gesagt, das wird immer hochgetrieben. Und weil die Wohnungen ja doch auf dem Markt sind, und ich habe das vorhin gesagt, die gehören zum Existenzminimum, eine Wohnung. Das kann nicht nur ein Marktprodukt sein, sondern es muss einfach verinnerlicht werden. Deutschland hat den Sozialpakt unterschrieben, das heißt soziale Sicherung, und da gehört angemessener Wohnraum dazu. Und da sind wir lange weg vom Goldstandard, was vorhin schon mal fiel, sondern die Menschen, die in unseren Beratungsstellen sind oder die Begleitung, Hilfe, Unterstützung bei der Diakoniesuche, die wünschen sich einfach eine Wohnung. Und wir haben gesagt, Wohnen ist wirklich mehr als ein Dach über dem Kopf. Das bedeutet Sicherheit, das bedeutet Entfaltungsmöglichkeit. Wir haben das an dem sehr schönen Wohnprojekt gesehen. Entfaltung, Teilhabe, Gemeinschaft, da gibt es auch Aspekte, wo man sagt, das ist nicht jedermanns Sache und es kann auch nicht jedermann diese Privatinitiative ergreifen.
Aber es ist eine Möglichkeit von vielen.
Möglichkeit von vielen, und wer es nicht kann, da braucht es die staatliche Unterstützung. Mhm.
Also wir hatten es ja vorher schon angedeutet, dass dieses Problem nicht ohne staatliche Förderprogramme, die auch ausgeweitet werden, auch zeitlich ausgeweitet werden, geht. Da sind wir uns alle einig. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, dass Sie heute Abend hier bei uns waren. Und zwar danke ich Frau Riesling von der Diakonie Sachsen, Sie sind zuständig für Wohnungsnotfallhilfe. Ich danke Herrn Professor Dieter Rink. Er ist Stadt- und Umweltsoziologe am Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Und danke an Alexander Müller. Er ist Verbandsdirektor vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. in Sachsen. Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direktfolge in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel Elefant, Tiger und Co. Die Fernsehsendung gibt es auch als Podcast von MDR Sachsen, und zwar überall, wo es Podcasts gibt, und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD